Einen wunderschönen guten Morgen, wie schön, dass du heute hier bist. Ich lade dich ein, mit mir 2000 Jahre in die Vergangenheit zu reisen. Wir befinden uns mitten in Jerusalem. Viele Besucher von nah und fern tummeln sich in den Straßen, denn es ist Passa, das wichtigste Fest der Juden. Die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, an die Befreiung des Volkes Israels aus der Sklaverei. Apropos Befreiung, du eilst schnell der Menschenmasse hinterher, die gerade auf dem Weg ist Richtung Statthalter. Wie jedes Jahr wird auch dieses Jahr ein Gefangener freigelassen. Und du fragst dich schon, wer es sein wird. Wir lesen in Matthäus 27, schlagt gerne mit mir auf, Matthäus 27 ab Vers 15 die folgende Geschichte. Zum Passafest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus: Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da antwortete nun der Statthalter und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Und sie sprachen: Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich dann machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen: Lass ihn kreuzigen. Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr: Lass ihn kreuzigen. Erstmal bis hierhin. Wir erinnern uns, Jesus hatte mit seinen Jüngern ein letztes Mal zu Abend gegessen. Er hatte ihnen die Füße gewaschen und uns ein Vorbild darin gegeben, ihm nachzutun. Dann wurde er gefangen genommen und wurde vom Hohen Rat verurteilt. Und nun steht er vor dem römischen Gericht. Er wird vor Pilatus gebracht. Doch Pilatus will ihn nicht hinrichten. Und auch seine Frau bittet ihn, das nicht zu tun, rät ihm davon ab. Er kann keine Schuld an ihm finden. Und so schlägt er dem Volk einen berüchtigten, einen bekannten Gefangenen vor. Es wird in den anderen Evangelien gesagt, er sei ein Gewalttäter, Mörder, jemand, der Aufstände anzettelt. Auf jeden Fall ein ganz übler. Und vielleicht denkt sich Pilatus, na, da wird doch die Entscheidung leicht sein. Ein Unschuldiger und ein Verbrecher. Und genau so werden uns auch die beiden in dieser Geschichte gegenübergestellt. Ein Unschuldiger und ein Schuldiger. Beide heißen Jesus. Ein gewöhnlicher Name zu der Zeit. Jeschua, Jahwe rettet. Ja, wollt ihr den schuldigen Jesus oder den unschuldigen Jesus? Jesus Barabbas. Namen waren damals von großer Bedeutung und in keiner Geschichte würde ein Name stehen, der einfach willkürlich da steht, wenn er nicht wichtig wäre, ja? Bar, der Sohn auf Hebräisch, Abbas, der Vater, Sohn des Vaters. Wir haben also auf der einen Seite Jesus, Sohn des Vaters, und auf der anderen Seite Jesus, der Angeklagte, sich Sohn Gottes zu nennen, Sohn des himmlischen Vaters. Bei dieser Gegenüberstellung sollte doch klar sein, für wen man sich entscheidet. So dachte es irgendwie Pilatus. Wenn ich die Geschichte lese, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Doch das Volk entscheidet sich anders. Es heißt im Text, dass es überredet wurde von den hohen Priestern, von den Ältesten. Sie entscheiden sich für die eindeutig falsche Wahl. Ihre Wut gegenüber dieser scheinbaren Blasphemie und ihre Emotionen leiten sie dazu. Sie müssen doch die Wahrheit hochhalten, ja, Gott verteidigen. Was will dieser schon sagen? Sohn Gottes, was für eine Blasphemie. Jemand muss doch mal eintreten für das wahre Judentum. Sie müssen doch Gott verteidigen. Und dabei begnadigen sie lieber einen Mörder. Manchmal ist man leicht versucht zu sagen, wie konnten sie denn so blind sein? Wie konnten sie so blind sein? Aber ich glaube, dass wir in ähnlicher Gefahr stehen. Ich glaube, dass wir auch heutzutage sehen, ja, wenn Menschen sich voller Hysterie und von Ängsten leiten lassen, wenn wir uns mittreiben lassen auf Wellen von ja, Bedrohung und Angstschürerei und dabei das verlieren, was wir eigentlich schützen wollen. Wenn ich so im Wahlkampf in den USA gesehen habe, was da alles im Namen Gottes gesagt wurde, wo Wahrheit und Nächstenliebe geopfert werden, um vermeintlich das Christentum zu retten. Weil der Zweck die Mittel heiligt. Wenn ich auf Social Media sehe, wie Menschen sich von allem angegriffen fühlen. Und vor allem Christen sind da besonders hoch im Kurs, sich verfolgt sehen zu wollen. Oder bei mir zu Hause am Esstisch, ja, wenn ich denke, ich habe den Durchblick und mich über irgendwen aufrege, aber dabei eigentlich den Balken in meinem Auge nicht sehe. Ich glaube, dass wir alle unter dem Deckmantel, es für Gott zu tun, ziemlich dumme Entscheidungen treffen können. Diese Geschichte lehrt mich als Christin irgendwie besonnen zu sein. Mich nicht immer von irgendwas überreden zu lassen. Diese Geschichte zeigt mir, einen Schritt zurück zu machen. In Demut nachzudenken, andere wirklich zu lieben. Und mich nicht irgendwie hysterisch aufwiegeln lassen. Und dadurch den kreuzigen, um den es eigentlich geht. Und den Mörder begnadigen. Es zeigt mir, dass die Mehrheit nicht immer recht hat. Ich glaube, wir haben alle in unserem Teen- und Jugendalter erfahren, was Gruppendruck bedeutet. Das Mitziehen, um dazuzugehören. Die Angst, abgelehnt zu werden, ja komisch angeguckt zu werden. Und ich glaube, diese Bibelgeschichte zeigt uns in sehr drastischer Form, dass wir oft versucht sind, uns der Mehrheit irgendwie anzuschließen, anstatt mutig für Jesus einzutreten. Und ich meine hier nicht, für deine persönliche Agenda einzutreten, sondern für das, was Jesus wirklich tun würde. Zurück zu unserem Text. Das Volk hat entschieden. Und spätestens jetzt denkt man sich, Jesus wird eingreifen. Er wird was sagen. Ja, Gott wird die Situation ändern. Aber nichts passiert. Schon in Vers 14 lesen wir, dass Jesus dem Pilatus keine Antwort, ja, da steht kein einziges Wort gab. Er nimmt diesen Tausch bewusst an. Bildlich gesprochen gibt es dort ein Kreuz, auf dem der Name Jesus Barabbas steht. Aber Jesus, der wahre Sohn des Vaters, lässt sich daran schlagen, obwohl es nicht seines ist. Der Unschuldige, dem die ganze Macht des Universums zur Verfügung steht, nimmt den Platz eines Mörders ein. Barabbas hatte es nicht verdient. Nicht nur das Volk entschied sich für Barabbas, auch Jesus tat es. Jesus ging diesen Austausch bereitwillig ein. Es scheint mir manchmal, als wäre es für uns so selbstverständlich. Ja, Jesus ist halt am Kreuz gestorben, ne? Aber ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht heute nochmal bewusst, aber nur einen Bruchteil dessen verstehen, was das bedeutet, was Jesus am Kreuz tut. Nur ein Bruchteil der Größe dieses Ereignisses zu erkennen. Wir schreiben das Jahr 1941 im KZ Auschwitz. Die Gefangenen stehen in langen Reihen. Ein Gefangener hat versucht zu fliehen. Die Regeln unerbittlich. Für einen Geflohenen müssen 10 Menschen sterben. 10 Männer werden willkürlich ausgewählt. Ausgewählt, um in den Hungerbunker zu gehen und dort zu sterben. Einer der Männer, der auserwählten Männer, bricht zusammen und fleht um sein Leben. Es ist Franciszek Gajowniczek, ein Familienvater. Schluchzend fleht er um sein Leben. Da tritt plötzlich ein Mann aus der Reihe und bittet den SS-Offizieren, seinen Platz einzunehmen. Es ist Maximilian Kolbe, ein katholischer Priester. Maximilian Kolbe und die anderen 9 Männer werden in den Hungerbunker gebracht. Und es heißt, sie beteten laut und sangen Hymnen. Einer nach dem anderen stirbt, bis Kolbe der letzte Überlebende ist. Und doch er nach 2 Wochen hingerichtet wird. Franciszek Gajowniczek überlebt Auschwitz und kehrt zu seiner Frau zurück. Und stirbt 1995 im Alter von 94 Jahren und erzählt sein Leben lang von dem Mann, der sein Leben für ihn geopfert hat. Maximilian Kolbe wird später vom Papst heilig gesprochen und geht ein in die Geschichte als Märtyrer der Nächstenliebe. Hier geht ein Unschuldiger für einen Unschuldigen in den Tod und ich kriege schon Gänsehaut bei dieser Geschichte. Wie viel krasser ist Jesu Tat am Kreuz? Jesus, der Unschuldige, tauscht die Plätze mit Barabbas, einem Verbrecher. Der Tausch Jesu am Kreuz steht auch stellvertretend für den Tausch mit uns. Für dich und mich wählt er bewusst den Weg ans Kreuz. Durch den Tausch mit Barabbas gab er dir die Möglichkeit, Sohn des himmlischen Vaters zu sein. Jesus nahm deinen Platz, damit du sein Kind sein kannst. Vielleicht sind du und ich keine Mörder, hoffentlich. Aber wir leben gefangen in dieser sündigen Welt. Diese Welt, die getrennt ist von Gott. Diese Welt, in der das Böse, ja der Böse, wie Jesus ihn nennt, der Fürst dieser Welt immer noch herrscht. Eine Welt, in der Missgunst, Neid, Lästern, Krankheit, Tod und Krieg immer noch existiert. Aber Jesus geht ans Kreuz und schenkt dir dadurch eine neue Perspektive, eine Perspektive über den Tod hinaus. Wir feiern heute Abendmahl. Wir feiern genau das. Wir erinnern uns an diesen Tausch. Wir feiern, dass durch Jesu Tod am Kreuz der Weg zum ewigen Leben gebahnt wurde, geöffnet wurde. Es ist ein Geschenk, das Gott uns macht und wir heute, hier und jetzt annehmen dürfen. Ich glaube, dass wir jeden Tag neu Ja zu Jesus sagen dürfen. Ob du schon ewig mit ihm unterwegs bist oder heute zum ersten Mal realisierst, was es für dich wirklich bedeutet. Ich wünsche dir, ich lade dich ein, im Abendmahl in seine offenen Arme zu rennen. Und ich weiß, dass sich manche damit schwer tun, mit diesem Abendmahl und Fußwaschung. Und ich höre dann so in Gemeinden immer wieder, ja, dass ich extra nicht zum Abendmahl komme oder weil ich nicht würdig genug bin. Oder manchmal höre, ja, ich brauche das nicht. Ich fühle mich unwohl dabei. Aber lass dir heute eines gesagt sein. Es geht bei dieser Feier nicht darum, dass du perfekt oder würdig genug sein könntest. sondern es geht darum, was er getan hat am Kreuz. Es geht nicht darum, was du irgendwie mal tun könntest, sondern es geht darum, wer er ist. Jesus geht ans Kreuz. Für dich, in deiner Schwäche, in deinem Zweifel, in deiner Schuld. Er hätte es nicht gebraucht. Aber er wusste, dass du es brauchst. Die Bibel sagt über dich und mich, denn ihr seid teuer erkauft. 1. Korinther 6, Vers 20, denn ihr seid teuer erkauft. Das ist die Realität, die Jesus schenkt. Die neue Identität, die du und ich bekommen. Teuer erkauft. Als Sean, mein Mann und ich letztes Jahr bei der Kerb in Alsbach waren, wir standen so an, um uns Essen zu holen, und diese Schlange war wirklich ewig lang. Und wer mich kennt, meine Laune, wenn ich hungrig bin, schwierig. Und wir haben uns irgendwie alle beschwert. Und so kamen wir ins Gespräch mit unserem Vordermann. Und wir redeten über das Leben, über die Welt. Und dann am Tresen legt er Geld hin und sagt, ich zahle für euch. Ein Wildfremder zahlt für mich. Es war für mich irgendwie ein besonderes Gefühl, vielleicht am Anfang komisch, aber jeder Versuch, ihn davon abzubringen, hat nichts gebracht. Und ich habe mir gedacht, krass, was für eine besondere Ehre. Und er hat uns dann noch eingeladen an seinem Tisch mit seiner Frau und wir haben so geredet über Gott und die Welt. Und ich ging so nach Hause mit diesem Gefühl, jemand hat für mich bezahlt. Und ich weiß, es ist nur 1% von dem, was Jesus tut, aber für mich ist dieser Gedanke so befreiend, so ehrfürchtig, dass Jesus an Tresen kommt und sagt, ich zahle für dich. Und er zahlt meine ganze Schuldrechnung, alles, was ich in meinem Leben habe. Er hat mit dem höchsten Preis, mit seinem Leben bezahlt. Er, der dich bei Namen kennt, lädt dich in seine Gnade ein. Ganz egal, wie weit du weggelaufen bist, er hat mit seinem Leben für dich bezahlt. Ganz egal, wie weit du weggelaufen bist, lädt er dich ein, wartet er auf dich mit offenen Armen. Du bist genug in seinen Augen. Du kannst dir seine Liebe nicht verdienen. Du kannst sie nur annehmen. Und ich wünsche dir, dass du dir das vergegenwärtigen kannst in Brot und Kelch heute. Was für ein liebender Vater Gott ist. Sein Blut reicht für dich aus. Seine Wunden, damit du wieder heil wirst. Wir erinnern uns an das, was er getan hat und verkünden seinen Tod und seine Auferstehung, bis er wiederkommt. Ich lade dich ein zu einem kurzen Moment der Stille, um einfach vor Gott zu kommen. Unser Leben ist so hektisch und ich weiß nicht, wann du diese Woche mal 2 Minuten einfach nur Stille hattest. Und ich lade dich ein, in seine offenen Arme zu rennen und einfach ein Gebet zu sprechen. Hey Gott, ich bin hier und ich brauche dich. Ich lade euch ein zu einem kurzen Moment der Stille und ich schließe dann mit einem Gebet ab. Jesus, ich danke dir, dass wir teuer erkauft sind. Herr, dass du mit deinem Leben für unsere Schuld bezahlt hast. Und Vater, dass du mit deinem Leben diese Trennung, die zwischen unserer Welt und dir herrschen irgendwie, Herr, dass du diese Trennung aufhebst und dass du den Weg frei machst. Und Jesus, du siehst uns, du siehst jeden Einzelnen und du kennst unsere Herzen. Und Vater, ich bete, dass du uns immer wieder hilfst, zu dir zu kommen. Dass du uns ansprichst und wachrüttelst und sagst, ich bin da. Ich habe dich nie verlassen. Und Jesus, ich danke dir, dass dein Tisch gedeckt ist und wir uns einfach hinsetzen müssen. Herr, ich danke dir, dass du alles für uns vorbereitet hast, dass du uns ausrüstest für unser Leben. Und Jesus, du siehst aber, wie viele Scherben in unserem Leben, Herr, liegen. Und ich bete wirklich um deinen Heiligen Geist, dass du uns wieder heil machst. Vater, ich bete, dass wenn wir heute Abend mal feiern, wir uns erinnern, was du getan hast und was du tun wirst. Vater, wir verkünden deine Wiederkunft, weil wir uns darauf freuen, mit dir die Ewigkeit zu verbringen. Jesus, ich danke dir für diese Gemeinschaft, in der wir wachsen dürfen, Herr, und für diese Gemeinde, dass wir gemeinsam an dieser Feier teilnehmen dürfen. Herr, was für ein Privileg es ist, mit dir zu feiern. In deinem heiligen Namen, Jesus. Amen.